Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Serafin von Rohn.
Ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Sehr schön. Folge Nummer 6. Leider schon wieder remote. Diesmal gesundheitsbedingt. Wie geht's deinem Hals, Philipp?
Ganz gut. Leichtes Kratzen, ne? Und da habe ich mir gedacht, ich bleibe heute mal lieber zu Hause. Und das Remote hat ja letztes Mal auch ganz gut geklappt. Genauso machen wir es jetzt auch nochmal. Gut, die erste Nachricht ist auch die neueste. Heute Morgen kam die Nachricht, dass die Koalition sich darauf geeinigt hat, wie sie bei den hohen Energiepreisen entlasten möchte. Und sie haben bis spät in die Nacht getagt und haben jetzt einen bunten Strauß präsentiert. Es sollen alle Bürger über die Einkommensteuer eine Energiepauschale von 300 Euro bekommen. Alle komplett, jeder 300 Euro. Zusätzlich sollen Empfänger von Sozialleistungen 200 Euro bekommen. Und was ich spannend finde, es war ja die Diskussion ums Mobilitätsgeld oder vielleicht auch ein Spritrabatt. Da hat man sich jetzt auf die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe geeinigt. Nur für 90 Tage und gleichzeitig auch 90 Tage lang wird es ein 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr geben. Für mich als Bahnfahrer eine coole Sache. Ich bin gespannt, wie das umgesetzt wird. Und für dich als Vater, für jedes Kind gibt es 100 Euro.
Sehr schön. Ja, hört sich erstmal ganz schön umfänglich an. Großes Paket. Bin mal gespannt, was es dann tatsächlich in Summe auch kostet. Auslöser waren natürlich die hohen Energiepreise, über die wir die letzten Wochen ja auch kontinuierlich immer berichtet haben. Insgesamt ist das Preisniveau massiv nach oben angezogen und wir hatten schon gesagt, dass viele von den Verbrauchern die hohen Preise ja teilweise noch gar nicht gesehen haben, weil sozusagen hier noch die alten Vertragsbedingungen zählen, wo man es direkt gesehen hat, wo die Kurzfristigkeit dann voll zuschlägt, ist eben an der Tankstelle, war ja in allen Medien. Und ja, in guter Tradition, denke ich, schauen wir auch mal auf die Entwicklung der Energiepreise, ob sie es nochmal verschärft hat. Beim Strom ist es tatsächlich so, da ist es so, dass man auf dem Terminmarkt für das Jahr 2023, also wenn man jetzt eine Lieferung für das Jahr 2023 einkauft an der Strombörse, muss man 177 Euro pro Megawattstunde zahlen. Vor einer Woche waren es noch 158 Euro. Also wirklich hoch, insbesondere wenn man die letzten Jahre betrachtet. Da, ja, jetzt sind wir jetzt schon fast beim Faktor 4, was sozusagen das Preisniveau für nächstes Jahr angeht. Ich habe mir jetzt auch nochmal angeschaut, wie war das Preisniveau einen Tag vor der russischen Invasion? Und da lagen wir bei 156 Euro, also gar nicht so viel niedriger. Das zeigt, dass insgesamt der Markt ja auch schon länger jetzt diese hohen Preise sieht und nervös ist.
Also letzte Woche war der Preis noch etwas unter dem Preis als an dem Tag vor der russischen Invasion?
Nee, ungefähr gleich. Letzte Woche waren es 158 Euro pro Megawattstunde. Am 23. Februar lag es bei 156 Euro pro Megawattstunde. Mhm. Aber für den Terminmarkt, das heißt für eine Lieferung nächsten Jahres. Ganz kurzfristig sind ja teilweise deutlich höhere Preise auch abgerufen worden. Für einzelne Tage, für einzelne Stunden sehen wir hier teilweise wirklich Rekordpreise. Hatten wir ja auch berichtet, dass im Erdgasmarkt wirklich absolute Rekorde erzielt wurden. Da liegen wir jetzt im Terminmarkt für nächstes Jahr bei 76 Euro pro Megawattstunde. Letzte Woche waren es noch ungefähr 69 Euro pro Megawattstunde. Also eine leichte Steigerung nochmals. Hier nochmal der Wert vor der russischen Invasion am 23. Februar. Da lagen wir bei 65 Euro pro Megawattstunde. Also ungefähr auf dem Niveau wie vor einer Woche. Mhm. Öl, das ist ja das, was entscheidend ist, wenn wir über Benzinpreise reden. Und da hatten wir sogar einen leichten Rückgang im Vergleich zur letzten Woche. Da lagen wir bei der letzten Folge bei 127 Dollar pro Barrel, jetzt bei 120 Dollar pro Barrel. Und zwischendurch in der Woche lagen wir sogar mal bei 100 Dollar pro Barrel. Aber da sieht man, wie nervös die Märkte sind. Da sind richtige Preisausschläge in beiden Richtungen zu beobachten. zum Abschluss noch, CO2-Preis liegt mehr oder weniger stabil bei 80 Euro pro Tonne letzte Woche und diese Woche. Und ja, wenn man jetzt schaut, wie sozusagen der Markt direkt auf Kriegsereignisse reagiert, dann muss man natürlich kurzfristiger schauen, also die nächsten Tage. Besonders interessant beim Gasmarkt ist dann die Lieferung für April. Und da liegen wir momentan bei 117 Euro pro Megawattstunde. Nochmal zur Erinnerung, für nächstes Jahr 76 Euro pro Megawattstunde. Also nochmals deutlich mehr, wenn man sich jetzt am Markt für nächsten Monat Gas beschaffen möchte. Und da gab es tatsächlich gestern einen erheblichen Sprung, so von ungefähr 100 auf 117 Euro. Da hat der Markt direkt auf eine Nachricht reagiert.
Ja, und da ging es um die Ankündigung von Wladimir Putin, dass er Gas jetzt nur noch in Rubel bezahlt haben möchte. Das ist anders, als es in den Verträgen steht. Dort ist der Preis in Euro oder in Dollar angegeben, weshalb auch gleich die Reaktion beispielsweise von Robert Habeck kam und der meinte, dass das ein Bruch der Verträge sei. Das hat sich jetzt natürlich auf der einen Seite auf den Gaspreis ausgewirkt, auf der anderen Seite aber auch auf den Wert des Rubels selbst. Jetzt haben die europäischen Vertragspartner noch keine offizielle Mitteilung der russischen Vertragspartner bekommen. Bis jetzt ist nur die politische Ankündigung im Raum. Aber man wird jetzt sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und die Brisanz dabei ist, dass dadurch vielleicht die Sanktionen der Europäischen Union unterlaufen werden können gegen die russische Nationalbank. Die Frage ist, wenn Deutschland beispielsweise jetzt das Gas bezahlen möchte, das in Rubel tun muss, dann muss sie irgendwo den Rubel herbekommen. Also jeder möchte Rubel bekommen und wo bekommt man den Rubel? Bei der russischen Nationalbank. Man muss da hingehen, muss sich das Geld umtauschen. Der Rubel wird begehrter, er wird mehr wert, der Kurs steigt. Was man jetzt auch schon gesehen hat heute. Und das ist entgegengesetzt der Sanktion, dass man diese Bank eigentlich isolieren möchte.
Okay, damit steht sozusagen im Raum, wenn man das Spiel nicht mitspielt, dass dann es zu einem Gaslieferstopp kommt. Und das ist wahrscheinlich dann auch der Grund, warum der Markt noch mal ein bisschen nervös geworden ist und gerade die kurzfristigen Lieferungen in Bezug auf April dann entsprechend diesen Preissprung hingelegt haben. Ja, da sind wir voll mitten im Thema drin, was die letzten Wochen einfach dominiert. Und zwar, wie kann man eigentlich wegkommen von der Abhängigkeit des russischen Erdgases? Und gibt es europäische Pläne, da gibt es nationale Pläne. Und eine Nachricht, die sicherlich interessant ist, weil auch ein ähnlicher Weg zumindest mal in Deutschland diskutiert wurde, kam diese Woche dann aus Belgien. Die haben nämlich gesagt, dass sie den Atomausstieg um 10 Jahre verschieben. Hier nochmal ganz kurz zum Abholen. In Belgien laufen aktuell noch 7 Blöcke. Und für diese Verlängerung sind es dann 2 Blöcke, die eigentlich nach aktueller Planung 2025 hätten abgeschaltet werden sollen. Die sollen jetzt bis 2035 laufen. Begründung ist ganz klar, mehr Versorgungssicherheit und Dämpfung der momentan hohen Energiepreise. Aber auch hier ganz deutlich, das würde uns jetzt kurzfristig keine Veränderung bringen, weil diese 2 Blöcke laufen ja momentan. Das heißt, es geht um die Zeit nach 2025. Ob das dann so kommt und was das dann kostet, wird spannend, weil auch der Betreiber Engie schon gesagt hat, so einfach wird das nicht. Und eigentlich indirekt gesagt hat, wenn ihr wollt, dass wir länger laufen, dann kostet das was. Also die Logik hat sich da auch ein wenig umgedreht. Früher dachte man ja sozusagen, okay, wenn die länger laufen dürfen, dann verdienen die richtig viel. Jetzt heißt es, wenn wir laufen sollen, dann müsst ihr uns erstmal was bezahlen, damit wir das auf die Reihe kriegen. Da wird sicherlich auch noch interessant, wie das dann tatsächlich umgesetzt wird.
Stichwort Energiediversifikation. Robert Habeck ist über das Wochenende in den Nahen Osten geflogen, zunächst nach Katar und anschließend in die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch in dem Willen, den Energiemix in Deutschland weiter zu diversifizieren. In Katar hat er das Anliegen, für LNG-Importe zu sorgen und hier Türen zu öffnen für europäische und deutsche Energielieferanten. Bei dem Besuch hat man sich dann auch gleich geeinigt, dass man es nicht bei den kurzfristigen LNG-Handel belassen möchte, sondern auch eine langfristige Energiepartnerschaft schließen möchte.
Da vielleicht ganz kurz eine Frage. Wie ist das jetzt? Wir hatten ja öfter schon das Thema Energiepartnerschaften. Das heißt, Katar und Deutschland hatten bis jetzt keine Energiepartnerschaft.
Nee, das habe ich auch nochmal nachgeschaut. Also auch in dem Bericht des BMWIs 2020 ist Katar nicht mit aufgelistet. Und ich habe auch keine weitere Nachricht, ja, Pressemitteilung gelesen, dass schon eine Partnerschaft besteht. Anders sieht es aus bei den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da besteht die Partnerschaft schon seit 2017. Auch vor allem aufgrund des Wasserstoffimportes. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben ein enormes Potenzial an erneuerbaren Energien, beispielsweise Sonnenenergie. Da kann Strom mit Gestehungskosten von 1 Cent pro Kilowattstunde produziert werden. Das sind die, manchmal liest man ja, okay, Solarpark mit Rekordpreisen gebaut. Die stehen alle in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das sind Riesenteile, die sehr günstig Strom produzieren.
Vielleicht nochmal zur Einsortierung, 1 Cent pro kWh, inwiefern das jetzt günstig oder viel ist. Genau, nochmal umgerechnet auf die Eingangsgröße vom Anfang, das wären dann 10 Euro pro Megawattstunde. Und hier nochmal zur Erinnerung, momentan zahlen wir in Deutschland auf dem Terminmarkt für nächstes Jahr 177 Euro pro Megawattstunde. Und dort werden die Stromgestehungskosten bei 10 Euro pro Megawattstunde. Fairerweise muss man aber sagen, natürlich sind auch die Stromgestehungskosten von Photovoltaik in Deutschland deutlich niedriger als das, was wir auf dem Markt momentan sehen. Also hier gehen ja in den Auktionen auch PV-Parks je nach Runde und je nach Situation, aber sagen wir mal irgendwo im Bereich von 5, 6 Cent weg. Das heißt, hier sind Investoren bereit zu sagen, ich baue eine PV-Anlage, wenn ihr mir da in dem Bereich dann eine Abnahme sichert. Aber es zeigt einfach nochmal, dort sind die Bedingungen nochmal deutlich besser als in Deutschland, was einfach daran liegt, einfach deutlich mehr Volllaststunden, weil einfach viel länger und direktere Sonneneinstrahlung vorherrscht.
Und die guten Bedingungen, da wollen beide Seiten von profitieren. Also die Emirate sind daran interessiert, auch diese günstigen Konditionen zu vermarkten, zu verkaufen. Und da haben sie eben die Möglichkeit, jetzt in Form von grünem Wasserstoff in Zukunft auch ein Exportmodell aufzusetzen. Und Deutschland möchte diesen grünen Wasserstoff auch gerne importieren. Deshalb die Energiepartnerschaft. Energiepartnerschaften, das hatten wir auch schon mal, da treffen sich Delegationen, finden sich Konsortien, es werden Workshops organisiert und später haben wir nochmal ein Beispiel einer anderen Energiepartnerschaft, wie das dann ausgestaltet werden kann.
Gut, aber das sollten wir jetzt nochmal klar auseinanderhalten. Jetzt geht es ja momentan um LNG, wie du gerade gesagt hast. Und LNG hatten wir jetzt schon oft, aber ich glaube, wir müssen es einfach nochmal ganz kurz sagen. Das ist letztendlich Erdgas, was entsprechend runtergekühlt wird und damit transportfähig gemacht wird, damit man es über Schiffe auch nach Deutschland oder Europa transportieren kann und damit nicht mehr abhängig ist von dem Pipeline-Import aus Russland.
Ganz genau. Vor allem der Besuch in Katar, da hat man über die LNG-Importe geredet.
Okay, also das heißt, hier wurde letztendlich jetzt vereinbart, dass zukünftig mehr Erdgas aus Katar nach Deutschland kommen kann.
Ganz genau.
Alles klar. Gut, wenn wir schon beim Thema Substitution und Diversifizierung der verschiedenen Quellen sind, dann natürlich eine weitere Studie zu erwähnen, und zwar vom BDEW. Das ist der Bundesverband der deutschen Elektrizitäts- und Wasserwirtschaft, also ein Lobbyverband letztendlich, der sich hier um die Interessen der Energiewirtschaft kümmert. Interessanterweise sind sie inzwischen ein starker Verfechter auch für den Ausbau der erneuerbaren Energien, weil natürlich viele der Energieversorgungsunternehmen ganz klassisch inzwischen auch hier auf den Ausbau setzen. Die haben auf Basis ihrer Daten eine kurze Analyse gemacht, inwiefern hier kurzfristiges Substitutions- und Einsparpotenzial für Erdgas in Deutschland besteht. Hier nochmal kurz zur Erinnerung, das Problem, vor dem wir ja stehen, ist, dass 55% des verbrauchten Gases in Deutschland eben aus Russland kommen. Normalerweise, aktuell sind es eher so 40%. Also hier sind schon die Importe zurückgegangen und entsprechend durch andere Länder wurden diese Lücken gedeckt, vor allen Dingen dann eben Norwegen und Niederlande und die entsprechenden Importe, die sozusagen dann über die Niederlande auch kommen. Wir hatten ja das Thema große LNG-Terminal in Rotterdam. Aber was hier angeschaut wurde, ist, was könnten wir denn kurzfristig, wirklich kurzfristig einsparen? Denn damit sind wir ja auch wieder beim Thema vom Anfang, wenn es wirklich eskalieren würde und hier die Importe aus Russland ausbleiben würden. Und da sagen sie, man könnte ungefähr aktuell 20% des Gasverbrauches in Deutschland einsparen, in so einem Krisenszenario. Und das würde dann entsprechend ein Drittel des russischen Erdgases entsprechen bei normalen Mengen und bei den aktuellen Mengen, die aus Russland kommen, fast die Hälfte, die man dort einsparen könnte.
Okay, das ist aber jetzt zu wenig. Also angenommen, der harte Importstopp käme, dann würden uns noch 60% des bisher importierten Erdgases fehlen. Das müsste man dann über anderweitige Wege importieren.
Genau, also das ist genau der Punkt. Je nachdem, welche Menge man ansetzt, entweder 50% oder 60% müssten noch irgendwo anders herkommen, die nicht kurzfristig substituiert oder eingespart werden können. Und dieses irgendwo anders herkommen, das klappt auch nicht. Also das wird nicht möglich sein. Das heißt, hier müssten tatsächlich dann in so einem Notfallplan wirklich Verbraucher runtergefahren werden. In diesem Kurzfristszenario, was entsprechend orchestriert ist, da ist es so, dass eben vor allen Dingen ein Fuel Switch stattfindet. Fuel Switch heißt eben ein Energieträgerwechsel von Erdgas hin zu anderen Energieträgern, dann vor allen Dingen eben Kohle bei der ungekoppelten Stromerzeugung. Das heißt, die Gasturbinen, die momentan nur Strom erzeugen und nicht noch Wärme auskoppeln. Es gibt ja Kraftwerke, die eben Strom und Wärme auskoppeln, eben sogenannte KWK-Anlagen. Hier wird es etwas schwieriger, weil hier habe ich nicht unbedingt direkt im gleichen Wärmenetz ein Kohlekraftwerk stehen und ich muss natürlich weiterhin die Haushalte mit Wärme versorgen, die daran angeschlossen sind. Das heißt, hier weisen sie vor allen Dingen die Einsparpotenziale der ungekoppelten Stromerzeugung aus. Das macht das meiste aus. Und der zweite große Block, wo sie große Potenziale sehen, ist bei den privaten Haushalten. Wenn hier wirklich die berühmten 1-2 Grad runtergedreht werden und man entsprechend bereit ist, auf Komfort zu verzichten. Aber das ist einer Verhaltensänderung verbunden. Das heißt, wirklich planbar in dem Sinne auch nicht. Und sie sehen relativ wenig kurzfristige Einsparpotenziale in der Industrie, weil hier einfach Hochtemperaturprozesse laufen, wo ich nicht einfach schnell mal mit einem anderen Energieträger ran kann. Und auch, wir wissen das ja auch aus unseren Projekten, entsprechende Eigenschaften notwendig sind von der entsprechenden Flamme, die dort benötigt wird in den Prozessen. Also kurz zusammengefasst, man kann ungefähr grob die Hälfte der russischen Importe einsparen, allerdings nicht viel mehr. Und die großen Einsparungen kämen dann aus der ungekoppelten Stromerzeugung und aus einer Verhaltensänderung der Verbraucher, die dann bereit sind, ihre Wohnungen letztendlich nicht mehr ganz so warm zu machen.
Ein anderes Paper, das die Woche rausgekommen ist, hat sich mit der Infrastruktur beschäftigt. Also hat sich die Frage gestellt, wenn die russischen Importe jetzt wegfallen, würden wir mit der Infrastruktur, wie wir sie jetzt haben, zurechtkommen? Das Paper ist aus einem großen Projekt gekommen, TransHide heißt das. Das ist eines von drei Leitprojekten des Forschungsministeriums. Ein Riesenkonsortium, das sich mit der Wasserstoffinfrastruktur beschäftigt und wie diese aufgebaut werden kann. Und die haben jetzt eben die Expertise hier genommen und haben mal eine Einordnung zu der Gasinfrastruktur abgegeben. Und Aussage ist, falls die russischen Importe wegfallen, wird es knapp mit der Infrastruktur. Da bräuchte man einige Änderungen. Oder zum einen, wenn man zunächst mal die Kapazitäten der Terminals anschaut, dann würde man denken, es reicht einigermaßen. Aber wenn man die geografische Lage der Terminals und die Pipeline-Infrastruktur dann mit einbezieht in einen zweiten Schritt, dann merkt man, man bekommt das Erdgas aus den Terminals nicht dorthin, wo man möchte. Da würde es knapp für Deutschland werden. Ein zweites Problem ist der Reverse Flow. Also wenn sich der Fluss des Erdgases jetzt ändert, nicht mehr von Osten nach Westen fließt, sondern von Westen nach Osten, dass es ja auch zu Problemen kommt. Da haben wir uns nochmal im Vorfeld schlau gemacht, haben mit einem Fernnetzbetreiber Kontakt aufgenommen, weil wir es nochmal ein bisschen näher verstehen wollten, warum das denn so ist. Also man kann ja durch einen Gartenschlauch, genau, ist ja egal, wie man ihn anstöpselt. Bei der Gasinfrastruktur ist es so, dass es technische Probleme gibt, die einen Reverse Flow komplett verhindern können oder auch nur die Kapazitäten mindern können. Und die Probleme, die einen Reverse Flow komplett verhindern können, sind recht trivial. Das kann einfach an der Messtechnologie, die dort verbaut ist, liegen, dass sie nicht auf einen bidirektionalen Fluss ausgelegt ist oder an der Regelung. Oder es kann an den Bestimmungen für die Gasbeschaffenheiten in unterschiedlichen Ländern liegen. Beispielsweise ist die Regulatorik für das Geruchmittel in Erdgas, also in Erdgas wird ja zusätzliches Mittel hinzugefügt, damit man bei Lecks beispielsweise das Erdgas riechen kann und dann gewarnt ist, diese Regulatorik ist in den Ländern unterschiedlich und dementsprechend muss dann Geruchsmittel hinzugefügt oder herausgenommen werden. Die Probleme, die einen Reverse Flow mindern können, sind dann größere technische Probleme wie Verdichtungsanlagen sind nicht auf bidirektionalen Fluss ausgelegt oder die Dimensionen der Leitungen sind unterschiedlich. Andere Punkte aus dem Paper sind beispielsweise noch, die Speicherfüllstände sind niedrig und es wird unterschätzt, diese aufzufüllen. Also jetzt ist Erdgas schon knapp. Über das Jahr werden wir Probleme haben mit der Erdgasversorgung und dann noch zusätzlich die Speicherstände aufzufüllen, wird herausfordernd. Man kann sich das verdeutlichen, so der komplette deutsche Speicher kann Deutschland für ein Drittel eines Jahres versorgen. Das sind schon beachtliche Mengen, da weisen Sie nochmal darauf hin. Und ja, interessantes Paper.
Ja, das mit den Speichern hatten wir jetzt ja auch schon mehrmals in dem Podcast. Also sollte inzwischen, glaube ich, angekommen sind, die deutschen Erdgasspeicher sind ziemlich leer und es wird eine große Herausforderung, die vor dem nächsten Winter auch zu füllen. Aber da wurden ja auch entsprechende Maßnahmen schon eingeleitet, über die wir berichtet haben. Neben dem Erdgas ist es natürlich auch so, dass wir schauen, wie könnten wir Öl einsparen, weil auch ein Großteil der Ölimporte aus Russland kommt. Und wir hatten ja schon einmal den 10-Punkte-Plan zum Thema, wie kann in Europa kurzfristig Erdgas eingespart werden von der IEA. Und IEA ist eben die Internationale Energieagentur mit Sitz in Paris. Und vielleicht hier nochmal kurz zur Erinnerung, die IEA wurde ja 1974 gegründet und zwar von 16 Industrienationen und zwar mit dem Ziel, gemeinsam gegen die damalige Ölkrise vorzugehen. Also ich denke, wenn jemand Expertise haben sollte, wie man kurzfristig mit Ölkrisen umgeht oder wie man dort einsparen kann, ist die IEA sicherlich die richtige Adresse. Inzwischen sind es übrigens 30 Mitgliedstaaten. Die IEA hat jetzt eben einen 10-Punkte-Plan veröffentlicht, wie in den wirtschaftlich entwickelten Ländern kurzfristig Öl eingespart werden kann. Und hier gibt es auch eine schöne Übersicht. Die ganze Studie ist übrigens auch in den Shownotes entsprechend verlinkt. Wie viel von dem Öl im Verkehrssektor anfällt und wie viel im Heizungssektor, im Gebäudebereich. Und da ist es ganz klar, absolut dominierend ist der Verkehrssektor. Und deswegen haben sie auch in diesen 10 Punkten ausschließlich Maßnahmen genannt, wie kurzfristig im Transportbereich eingespart werden kann. Und da sind so ein paar Klassiker dabei, die auch hier immer sehr, sage ich mal, emotional politisch diskutiert werden, wo sie sagen, so könnte wirklich schnell Öl eingespart werden. Da ist zum Beispiel als erste Maßnahme genannt, die Geschwindigkeitsbegrenzung auf allen Autobahnen um 10 km/h zu senken. Zweiter Punkt wäre einfach zu sagen, ja, mehr Homeoffice. Also wir haben ja gerade die Homeoffice-Pflicht diese Woche wieder abgeschafft. Sie fordern im Prinzip wieder die Homeoffice-Pflicht. Vielleicht nicht ganz radikal, sie sagen einfach 3 Tage die Woche Homeoffice. Würde dort auch was bringen durch den eingeschränkten Pendlerverkehr. Sie fordern autofreie Sonntage in den Städten. Natürlich den öffentlichen Nahverkehr günstiger zu machen und weitere Anreize zu geben, um beispielsweise vielleicht mehr zu laufen, mehr Fahrrad zu fahren. Das passt ja eigentlich ganz gut zu dem 9-Euro-Ticket, von dem du vorhin erzählt hast, wo hier auch ein Anreiz gesetzt wird, entsprechend auf ÖPNV umzusteigen. Bei uns in Europa, glaube ich, noch nicht umgesetzt. Man kennt das aus den asiatischen Großstädten. Der Vorschlag, dass hier alternierend, also ein Tag darf die eine Hälfte der Autos fahren, am nächsten Tag darf die andere Hälfte der Autos nur fahren. Gibt es ja diese Beispiele mit den Endungen der Nummernschilder. Das schlagen sie als weitere Maßnahme vor. weiteres Carsharing oder eben besseres Fahrtraining hier, um entsprechend oder Einspartipps beim Fahren. Und im Logistikverkehr hier das ein bisschen intelligenter zu gestalten. Man kennt ja das, diese berühmten Leerfahrten oder einfach im Prinzip mehr Güter mit einem Truck zu transportieren, statt fliegen, entsprechend Hochgeschwindigkeitszüge zu benutzen, wann immer das möglich ist und grundsätzlich einfach Geschäftsreisen zu vermeiden. Und als letztes dann noch die weitere Förderung der Elektromobilität oder weiterer effizienter Autos. Also, ja.
Es sind recht praxisnah, die Tipps. Also das ist ja auch, selbst wenn es jetzt kein Tempolimit gäbe, könnte man ja auch sagen, okay, ich fahre jetzt heute mal 10 km weniger auf der Autobahn.
Genau, man könnte sich diese Tipps auch einfach selber nehmen. Wie könnte ich denn was erreichen und eigentlich fast von oben bis unten abarbeiten? Vielleicht nicht unbedingt, wenn man Logistiker ist. Und genau, vielleicht sagen, ich fahre nur noch jeden zweiten Tag, das ist richtig. Das heißt, deswegen meinte ich ja am Anfang, einige dieser Maßnahmen kommen einem sehr bekannt vor, werden häufig politisch diskutiert. Aber ich fand es ganz interessant, dass das sozusagen die Liste ist, die die IEA veröffentlicht und zeigt ja letztendlich auch, da gibt es jetzt nicht noch irgendwie einen anderen Zaubertrick, wie man im Verkehrsbereich runterkommt. Das sind die bekannten Maßnahmen, man muss sie letztendlich einfach nur durchsetzen. Was man ehrlicherweise aber ergänzen muss, sie sagen, man kann dann innerhalb von 4 Monaten ungefähr um 2,7 Millionen Barrel runterkommen vom aktuellen Verbrauch. Und aktuell
in Prozent, wie viel ist das?
Ja, das sind so um die 5% gerundet. Das ist jetzt nicht die große Menge. Also das ist deutlich weniger als das, was wir im Gasbereich diskutiert haben. Und ist wahrscheinlich auch nicht notwendig, dass man da so radikal runterkommt, wenn es jetzt um Versorgungssicherheit geht, also um die Abhängigkeit von Russland, weil man ja hier, wie wir auch schon diskutiert haben, viel leichter durch den internationalen Handel Öl, über die entsprechend großen Öltanker, die auf den Weltmeeren unterwegs sind, entsprechende Quellen tauschen kann, was eben beim Gas nicht so gut geht. Aber langfristig sind das sicherlich auch gute Tipps, die dann auf den Klimaschutz einzahlen würden.
Jetzt haben wir noch ein viertes Papier dabei. Das stammt aus dem Projekt HiPatch, der globale Wasserstoffpotenzialatlas. Die haben sich Gedanken gemacht, welche Auswirkungen der Krieg auf die europäische und deutsche Importstrategie von Wasserstoff und Syntheseprodukten haben wird. 2, 3 Kernpunkte aus dem Papier. Sie sagen, man muss die Bewertungskategorien neu sortieren. Also neben den klassischen technoökonomischen Kriterien spielen auch jetzt Versorgungssouveränität, aber auch systemische und politische Resilienz sowie Zuverlässigkeit eine zunehmende Rolle. Genau, und mit diesen neuen Kriterien gilt es jetzt, die Partnerländer auch neu zu bewerten. Man baut ja jetzt die Energiepartnerschaften auf, global, und schaut auch, welche da besonders attraktiv sind. Und in dem Zusammenhang gilt es nochmal, die alten Analysen in Frage zu stellen und zu schauen, okay, welche Energiepartnerschaften sind denn jetzt sinnvoll. Zudem, Diversifizierung kostet. Also LNG beispielsweise ist deutlich teurer als Erdgas aus der Pipeline, aber, so sagen sie, schützt Diversifizierung auch vor größeren Machtzentren. Ukraine selbst könnte als mögliches Exportland in Zukunft zur Verfügung stehen, vorausgesetzt es bliebe noch, politisch wäre es in der Lage. Und eigene Erzeugung rückt jetzt mehr und mehr in den Mittelpunkt. Also dass man weg vom Import geht, hin zur heimischen Erzeugung. Und den letzten Punkt fand ich besonders spannend. Der geplante Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur baut momentan auf günstigen grauen Wasserstoff. Also grüner Wasserstoff ist noch nicht so günstig, dass er jetzt auch schon in den ersten Pipelines transportiert werden könnte. Wenn jetzt der graue Wasserstoff teurer wird oder nicht zur Verfügung steht, könnte auch der Infrastrukturausbau etwas zum Erlahmen kommen.
Also nochmal für mich kurz zusammengefasst, letztendlich den Fehler vermeiden, den wir im Erdgasbereich gemacht haben, mehr oder weniger alles auf eine Karte setzen, Abhängigkeiten vermeiden, auch wenn es vielleicht ein bisschen teurer wird, lieber mehrere Partnerschaften im Bereich Wasserstoff etablieren, um hier Abhängigkeitsrisiken zu vermeiden und zum Zweiten eben vielleicht auch mal selber Wasserstoff herstellen, als ihn zu importieren. Heimische Produktion hast du genannt. Ich hoffe mal, dass mit heimisch dann europäisch gemeint ist, weil das würde auf jeden Fall, denke ich mal, deutlich günstiger gehen im europäischen Verbund, wie unsere Systemanalysen ja auch zeigen, dass hier in der europäischen Partnerschaft natürlich riesige Synergiepotenziale schlummern, gerade in der Energiewirtschaft, in der Energiewende. Ja, passend zum Thema LNG, wieder eine Nachricht aus Brunsbüttel. Das ist ja unser Dauerbrenner, die LNG-Terminals, die jetzt in Deutschland gebaut werden sollen, Brunsbüttel, Stade und Wilhelmshaven. Allerdings diesmal kein LNG-Terminal, sondern ein Ammoniak-Terminal. Und den plant jetzt RWE. Und der ist wirklich mehr oder weniger neben dem LNG-Terminal, soll der entstehen, zeitnah heißt es. Und zeitnah bedeutet in dem Fall, dass ab 2026 hier ungefähr 300.000 Tonnen grüner Ammoniak importiert werden sollen. Hier vielleicht nochmal ganz kurz ein Mini-Exkurs. Ammoniak ist eben einer der hochgehandelten Wasserstoffderivate. Derivate ist im Prinzip eine chemische Verbindung, wo ich im Kern Wasserstoff drin habe und den Wasserstoff dann letztendlich transportfähiger mache, neue Transportwege mir erschließe, sodass ich nicht zwingend Wasserstoff importieren muss, sondern den Wasserstoff in einem Molekül bünde. Und in dem Fall ist es eben hier NH3, eben Ammoniak. Und mit diesem Ammoniak kann ich dann viele, viele Dinge tun. Also alles, was ich in der Grundstoffindustrie dann in Stickstoffverbindungen herstelle oder benötige, basiert größtenteils einfach auf Ammoniak und ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig für die Düngemittelproduktion. Also da geht der größte Teil momentan von Ammoniak hin. Aber ich kann eben auch NH3 eben nutzen, sprich Ammoniak, um Wasserstoff, grünen Wasserstoff letztendlich zu transportieren.
Es ist einfach deutlich günstiger, Ammoniak zu transportieren als Wasserstoff.
Richtig. Und selbst wenn ich den Ammoniak dann nicht wieder hier nutze als Ammoniak, wie beispielsweise für die Düngemittelproduktion, und dann hier diesen gebundenen Wasserstoff wieder raushole, um dann diesen grünen Wasserstoff zu nutzen, kann es unterm Strich sogar weiterhin attraktiver sein, als den grünen Wasserstoff direkt zu transportieren. Und genau das ist auch dort geplant. Also hier soll dann wirklich so ein Cracker auch noch installiert werden, neben dem Terminal. Und dieser Cracker spaltet dann dieses Molekül dann wieder auf und soll diesen frei werdenden Wasserstoff dann über eine Pipeline zu Industriestandorten transportieren. Und das wäre dann der nächste Schritt. Und dann plant man tatsächlich 2 Millionen Tonnen grünen Ammoniak hier über diesen Terminal zu importieren.
Ja, beeindruckend. Dieser Ammoniak muss irgendwo herkommen. Das könnte beispielsweise Namibia sein. Also Deutschland hat eine Wasserstoffpartnerschaft mit Namibia. Und ich finde es nicht immer ganz leicht, sich vorzustellen, was so eine Energiepartnerschaft bedeutet. Hier haben wir ein konkretes Beispiel. Da hat das BMBF jetzt 3 Förderaufrufe gestartet. Also man kann sich jetzt in den nächsten 2 Wochen auf 3 unterschiedliche Programme bewerben. In dem ersten Programm soll eine Wasserstoff-Roadmap entwickelt werden, sowie verschiedene Machbarkeitsstudien. In der zweiten Ausschreibung sollen deutsch-namibische Pilot- und Forschungsprojekte finanziert werden, die Wasserstofftechnologien von der Produktion über die Speicherung und den Transport bis hin zur Nutzung demonstrieren. Also verschiedene Pilotanlagen sollen hier aufgebaut werden, ein bisschen praktischer. Und in der dritten Säule geht es um Studienprogramme. Namibische Studierende sollen da in deutschen Forschungseinrichtungen oder Unternehmen Praktika absolvieren und werden hier auch unterstützt finanziell. Die Bewerbungsdeadlines sind zum einen für die ersten beiden Ausschreibungen der 8. April. Für das Stipendienprogramm hat man bis zum 31. Mai Zeit.
Ja, dass noch nicht alles direkt praktisch umgesetzt werden kann, so wie wir uns das vorstellen, zeigt ein weiteres Papier, und zwar wurden im Auftrag des Forschungsministeriums die Experten aus ganz Europa gefragt, die drängendsten Forschungsfragen zu grünem Wasserstoff zu identifizieren und entsprechend zusammenzufassen. Der Ergebnisbericht wurde entsprechend dem Wasserstoffbeauftragten Stefan Kaufmann übergeben und wir haben die Studie hier in den Shownotes verlinkt. Die ist umfasst 4 Themenfelder: Produktion, Transport und Infrastruktur, Markthochlauf und Querschnittsthemen. Also wer gerne wissen möchte, was denn so noch erforscht werden muss, kann hier mal einen Blick reinwerfen.
Wenn wir gerade bei der europäischen Wasserstoffwirtschaft sind, vielleicht ein paar News aus Brüssel. Da hat der Ministerrat aus den Finanzministern jetzt CBAM zugestimmt. Also das ist der CO2-Grenzausgleichsmechanismus. Da geht es darum, die Nachteile europäischer Unternehmen durch den ETS, also den CO2-Preis, auszugleichen, ne? Und dann Carbon Leakage, also dass Unternehmen dann in das europäische Ausland auswandern, zu verhindern. Und das soll jetzt in den Sektoren Zement, Aluminium, Düngemittel, Stromerzeugung, Eisen und Stahl eingeführt werden. Kurz nochmal zum Hintergrund. Der EU-Rat oder der Ministerrat ist eines von 2 gesetzesgebenden Organen in Brüssel. Das andere ist das EU-Parlament.
Ja, ganz wichtiges Instrument, sicherlich. Ich denke, vielleicht nochmal kurz die Abkürzung CBAM, eben C, Cross, B, Border, A, dann Adjustment Mechanism, also CBAM und kurz gesprochen eben CBAM und eben, wie du sagst, sie soll verhindert werden, dass eben hier durch die teureren Produktionsfaktoren aufgrund von hohen CO2-Preisen die Industrie abwandert. Interessanterweise, wenn man sich die aktuellen Diskussionen anschaut, ist es ja eher andersrum, dass man damit droht, dass die Industrie abwandert, weil woanders schon der grüne Strom und der grüne Wasserstoff vielleicht zur Verfügung steht oder schneller zur Verfügung steht. Also ich glaube, die Diskussion ist momentan andersrum und das wird ja häufig mit dem Begriff dann Green Leakage zusammengefasst. Das scheint ja momentan fast die größere Bedrohung zu sein.
Zweite Nachricht aus demselben Organ ist, dass Deutschland für das Verbrenner aus im Jahr 2035 gestimmt hat. Das hat die Umweltministerin Lemke im EU-Klimarat getan. EU-Klimarat ist quasi der Ministerrat für die Klimaminister oder im deutschen Fall die Umweltministerin.
Keine so guten Zahlen erreichten uns letzte Woche aus dem Uber. Da ist nämlich jetzt gerechnet worden, wie viel CO2-Emissionen in Deutschland im Jahr 2021 emittiert wurden. Und die sind tatsächlich kräftig angestiegen, und zwar um 4,5%. Und damit liegen wir im Jahr 2021 nur noch 39% unter 1990. Das Ziel für 2020 war ja 40%, was wir Corona-bedingt dann auch geschafft haben. Aber sozusagen durch die Corona-Aufholeffekte sind wir jetzt wieder nach oben geschossen. Und die Sektorziele, gerade im Bereich Verkehr und Gebäude, wurden auch gerissen. Das heißt, hier wird ein entsprechendes Sofortprogramm vom BMWK auch angekündigt. Das heißt, Maßnahmen ergriffen, dass hier in diesen Sektoren diese zusätzlichen Emissionen dann kurzfristig auch wieder eingespart werden können.
Dann möchten wir nochmal auf die Diskussion der EEG-Novelle hinweisen. Das ist momentan nicht so auf dem Schirm, aber eigentlich total wichtig, weil es hier darum geht, wie bauen wir unsere erneuerbaren Energien aus, wie schnell tun wir das, mit welchen Technologien tun wir das und mit welcher Regulatorik tun wir das. Da hatten die Verbände bis zum 17.03. Zeit, ihre Stellungnahmen einzureichen und dann sind noch einige eingereicht worden oder veröffentlicht worden. Wir haben mal 3 in die Shownotes gepackt. Zum einen die Stellungnahme des BDEWs, der Verband, den wir schon vorhin hatten. Ja, sie sehen den Entwurf eigentlich recht positiv, sind auch für die Differenzverträge. Ein anderer Verband, der BEE, also der Bund Erneuerbare Energien, lehnt CFDs beispielsweise ab. Auch aus einer interessanten Begründung. Sie sagen, die Gebote würden wahrscheinlich höher ausfallen, weil man Risiken abschwächen möchte. Also man hat nicht mehr die Chance, so hohe Gewinne zu machen wie jetzt. Deswegen würde man von vornherein auch schon höher bieten. Dementsprechend würde man diesen preissenkenden, die preissenkende Wirkung hemmen.
Das würde ich jetzt gerne nochmal kurz zusammenfassen. Also es geht nicht um sozusagen eine Risikovermeidung, sondern durch dieses neue Konstrukt entgeht dem Anbieter letztendlich eine Chance. Er könnte ja vielleicht viel mehr später verdienen, wenn der Marktwert dieser PV-Anlage, des PV-Stroms oder der Windkraftanlage, also des Windstroms, viel mehr in Zukunft ist, verdient er ja nicht mehr dran, weil er eben sozusagen in beide Richtungen, einmal kriegt er und einmal zahlt er, über diesen Vertrag an diesen Preis gebunden ist. Und daher sagen sie, weil die Chance nicht mehr da ist, kann sie nicht eingepreist werden und deswegen geht er mit einem höheren Preis rein.
Richtig, richtig. Und das Gegenargument des BDEWs ist, dem Stromzahler wurden gerade viel zu viel Euros abgenommen. Also allein im Dezember hätten Stromkunden mit Differenzverträgen 750 Millionen Euro sparen können. In der dritten Pressemitteilung, die wir noch verlinkt haben, weist der BNE, nämlich der Bundesverband der neuen Energiewirtschaft, noch auf eine interessanten Fakt hin, nämlich das Repowering. Das ist bei Windkraft ein großes Thema. Man ersetzt kleinere Windkraftanlagen durch größere, die mehr Leistung haben, aber nutzt dieselbe Fläche, spart sich die ganze Genehmigung. Dasselbe kann man auch mit PV-Anlagen machen. Ne? Da gehen manche kaputt über die Jahre oder die neuen Technologien sind einfach deutlich effizienter. Laut des BNEs wird dieser Mechanismus nicht genügend berücksichtigt in dem Referentenentwurf. Das sind jetzt nur drei Beispiele aus der Diskussion, aber die Diskussion ist einfach wesentlich für die Zukunft unseres Energiesystems, für die langfristige Entwicklung. Deswegen wollten wir hier nochmal darauf hinweisen.
Wenn man auf die Schlagzeilen schaut, gab es eine, die ist hervorgestochen, weil man das Gefühl hat, da geht es um Vorzeichenfehler. Und zwar stand in der Überschrift, dass TenneT einen 5 Jahre schnelleren Netzausbau plant. Normalerweise kennt man das aus dem Bereich des Netzes ja immer, dass es Verzögerungen gibt und alles viel länger dauert. Und zwar ist es ja so, dass die Übertragungsnetze insbesondere da auch für den Offshore-Windausbau nun verstärkt werden müssen. Und im Koalitionsvertrag wurden ja jetzt die 30 Gigawatt Offshore bis 2030 angekündigt. Und da hat entsprechend TenneT gesagt, ja, das müsste ungefähr klappen. Vielleicht plus minus 1 Gigawatt. Und sie könnten auch 2032 dann schon 37 Gigawatt entsprechend dann anbinden. Und 40 Gigawatt rechnen sie deutlich vor 2035. Und ihre Forderung ist letztendlich, dass man die bislang für 2035 avisierte Netzplanung um 5 Jahre beschleunigt. Also sozusagen, sie sagen, sie sind nicht unbedingt sofort schneller als geplant, sondern sie wollen einfach das, dass man bislang für 2035 als notwendig erachtet hat und gesagt hat, das müssten wir bis dahin gebaut haben. Da sagen sie, nee, dann besser 5 Jahre schneller. Und denke ich, das kann ja dann auch nur helfen bei den Ausbauzielen, die wir momentan aus Berlin hören.
Tempo wird auch bei privaten Unternehmen gemacht. Da haben auch zwei Beispiele dabei, nämlich Netto will 100 Millionen Euro in Wärmepumpen, Photovoltaik und effizientere Kühlregale investieren. Also sie wollen selbst produzieren, einsparen und effizienter werden. In den nächsten 3 Jahren sollen beispielsweise alle Erdgasheizungen durch Wärmepumpen ersetzt werden. Für die Photovoltaikanlagen auf den Dächern brauchen sie bis 2028. Nichtsdestotrotz eine interessante Nachricht, weil es doch zeigt, es bewegt sich etwas.
Ja, Good News auch aus dem Ruhrgebiet. Und zwar hat GEAG angekündigt, dass sie im Rahmen des Projektes Hydroxy-Walsum in Duisburg-Walsum ThyssenKrupp mit grünem Wasserstoff beliefern wollen. Was ist die Basis für diese Ankündigung gewesen? Sie haben eine Machbarkeitsstudie durchgeführt und die wurde eben positiv beschieden. Das heißt, sie sehen eine Elektrolyse mit 520 Megawatt machbar und auch demnach wirtschaftlich sinnvoll. Die Investitionsentscheidung soll dann spätestens 2023 erfolgen und die Lieferung des grünen Wasserstoffs Richtung ThyssenKrupp dann 2025 erfolgen. Was macht ThyssenKrupp damit? Sie wollen damit Stahl herstellen. Das ist ja einer der wichtigen Umbauten, die in der Grundstoffindustrie erfolgen muss, dass wir in der Stahlproduktion wegkommen von der Kohle, die sehr CO2-intensiv ist, und langfristig hin dann zum grünen Wasserstoff kommen, der letztendlich ja mit erneuerbarem Strom erzeugt werden kann.
Von den technischen Anlagen zoomen wir jetzt etwas raus auf den Globus. Der Antarktis ist außergewöhnlich warm. In den letzten Tagen wurden Temperaturen von minus 11,8 Grad gemessen. Das ist für diese Jahreszeit extrem warm. Es hat den Hitzerekord um 15 Grad getoppt. Die Durchschnittstemperaturen jetzt im März sind ungefähr minus 45 Grad Celsius in der Antarktis. Das ist eine massive Wetteranomalie. Also da stauen sich warme Winde. Und ein Trend ist noch nicht erkennbar, aber Experten sprechen hier trotzdem von einer wahrscheinlichen Folge des Klimawandels.
Stichwort Klimawandel. Wir hatten in einer unserer letzten Folge ja den zweiten Bericht des IPCC etwas zusammengefasst. IPCC nochmal steht für Intergovernmental Panel on Climate Change. Das heißt, dieser Zusammenschluss von 195 Staaten, die hier eben in einem Sachstandsbericht die Fakten filtern und so zusammenfassen, dass sie verständlich sind. Und jetzt kommt eben der mit Spannung erwartete dritte Bericht. Und warum mit Spannung erwartet? Weil hier geht es dann konkret um Maßnahmen, wie wir letztendlich den abzusehenden Klimawandel noch abmildern können, und zwar durch welche konkreten Maßnahmen. Und genauso wie beim zweiten Bericht sind jetzt diesmal eben nur virtuell die entsprechenden Staaten beisammen, haben 2 Wochen Zeit, um hier in dieser Plenarsitzung das finale Dokument zu erstellen, um dann letztendlich am 4. April den 6. Sachstandsbericht und hiervon den dritten Teil dann der Öffentlichkeit vorzustellen. Wir werden berichten.
Gut, sind wir mal gespannt drauf, was drin steht. Und das war's für heute. War wieder außergewöhnlich viel für meinen Geschmack, aber so sind die Zeiten. Haben wir wieder was gelernt?
Haben wir was gelernt.